willkommen im Sparhelden-Podcast, der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. Heute spreche ich mit Melanie. Neben ihrem Job als Data Scientist betreibt sie den YouTube- und Instagram-Kanal Lady Mel Invest, um andere Frauen zu motivieren, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Mit dem Einstieg ins Berufsleben hat sie sich angefangen, nach Lösungen zu suchen, um ihre Rentenlücke zu schließen. In diesem Jahr hat Melanie nun ihre erste Immobilie zur Vermietung gekauft. Hallo, liebe Melanie.
Hallo, liebe Saskia. Vielen Dank, dass du mich hier hast.
Ja, ich freue mich ganz doll, dass du da bist. Und ja, mich würde ja gleich zu Beginn interessieren, warum du direkt zum Berufseinstieg den Druck verspürt hast, deine Rentenlücke schließen zu müssen. Denn für viele ist dieses Thema ja erstmal sehr weit weg, wenn man so in den ersten Job einsteigt und Geld verdient.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Um ehrlich zu sein, habe ich mich mit dem Thema Rentenlücke sogar schon vorher ein bisschen beschäftigt. Da ging es aber mehr darum, dass ich eben so im Studium immer mal wieder auf Vorträgen war, wo es eben darum geht, so je früher man anfängt zu investieren, desto besser. Gerade fürs Alter vorsorgen, wenn man jung anfängt, ist das am allereinfachsten. Man muss am wenigsten zurücklegen. Und ich fand das eigentlich schon damals super spannend, hatte aber persönlich von so Dingen wie Geldanlage oder Aktien, ich hatte einfach keine Ahnung davon. Und mein Umfeld war damals sehr, sehr zurückhaltend und meinte so, ja, als Studentin, da hat man ja eh noch nicht viel Geld, ich soll doch das Geld lieber für schöne Dinge ausgeben und wenn ich dann arbeite, dann kann ich mich ja drum kümmern. Und damals habe ich mich davon noch sehr stark lenken lassen und habe mir dann gedacht, okay, dann warte ich mal noch, ich kenne mich ja eh nicht aus. Und ja, als es dann an den ersten Job ging, dann war diese eine Hemmung halt weg und ich wusste, okay, ich habe jetzt Geld übrig oder ich möchte Geld übrig haben und was Sinnvolles damit tun. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich zum allerersten Mal wirklich selber begonnen habe, mich zu informieren und mich nicht nur habe berieseln lassen bei Vorträgen, dass es gut ist, früh anzufangen, sondern mich wirklich aktiv damit auseinandergesetzt habe, was kann ich mit meinem Geld machen und was sind Vor- und Nachteile. Und ja, ab dann war ich völlig gefangen von dem Thema. Und so kam dann ein bisschen die Leidenschaft für Finanzen und Finanzanlagen bei mir zustande.
Ja, super cool. Was hast du dann gemacht? Also welche Anlaufstellen hast du dir dann da gesucht, um dich eben jetzt aktiv mit dieser Thematik auseinanderzusetzen?
Also die ersten Punkte waren so ganz grundlegend, weil es eben darum ging, dass ich verschiedene Angebote eben für so fondsgebundene Altersvorsorgen hatte und ich da eben online nach Vergleichen suchen wollte, was davon gut ist, was davon schlecht ist. Und ich glaube, mein erster Anlaufpunkt war dann, ich glaube, das hieß Wertpapierforum, wo es eben genau um diese Thematiken ging, was für verschiedene Altersvorsorgen gibt es. Und dann gab es eben ganz viele Stimmen dort, die gesagt haben, man kann es auch einfach selber machen. Man kann sich auch einfach selber ETFs zulegen. Warum brauche ich da irgendeinen anderen Mantel drumherum? Dann hat man die maximale Flexibilität. Und dann fing es an mit, was ist ein ETF? Was ist denn überhaupt ein Index? Wie funktionieren Aktien? Was sind Dividenden? Und das war so ein bisschen der Startpunkt, wo ich dann einfach immer weiter nach solchen Begriffen gegoogelt habe und dann zwischen verschiedenen Foren, verschiedenen Blog-Einträgen, Instagram, YouTube, überall Infos aufgesogen habe und genau, habe dann irgendwann primär auf YouTube spezifische Informationen gesucht, dass ich einfach Dinge gegoogelt habe wie Dividendenaktien, was sind ETFs etc. und auf Instagram gestartet habe, immer mehr Leuten zu folgen, die sich mit Themen die Geldanlage beschäftigen und so ist diese Wissensbubble immer weiter angestiegen und größer geworden. Und genau, das ist auch eigentlich heute noch das, wie ich viele meiner Ansätze bekomme, dass ich mir so ein bisschen ein eigenes, ja, in meinen sozialen Netzwerken so eine Finanzbubble aufgebaut habe.
Ja, super gut. Ist ja echt schön, dass du dann so auf ja diesen Weg gestoßen bist, dass man es auch selbst machen kann, wenn man sich da so einliest und sich mit beschäftigt und eben auch so die ganzen ja, kostenlosen Wissensplattformen annimmt, die es heute eben so gibt. Was hat da jetzt dann schlussendlich auch ja, für dich dazu geführt, dass du eben gesagt hast, ne, diese Angebote fondsgebundene Altersvorsorgeprodukte ist irgendwie nicht das Richtige für mich. Ich will das schon gern selbst machen.
Also es ist sogar doch ein kleiner Baustein geworden bei meiner Altersvorsorge, dass ich eine kleine fondsgebundene habe, mit aber extrem geringen Kosten. Der Hauptbestandteil, warum ich den Rest selber machen wollte, ist aber, dass ich sage, ich liebe es, mit Zahlen hin und her zu jonglieren. Und das ist schon von klein auf der Fall, dass ich daran ganz viel Spaß habe. Und dass ich es da dann viel, viel interessanter fand, mir einfach selber im Depot das hin und her zu schieben und mir zu überlegen, was für Anlagen habe ich wo und wie viel zahle ich monatlich ein, wie kann ich schneller an meine Ziele kommen. Das war nämlich ein Punkt, dass es eben gewisse Limitationen bei solchen vorgebundenen Altersversorgungen gab, dass man relativ gebunden an die monatlichen Raten ist, dass man nur eine maximale Menge zuzahlen kann, dass Entnahmen super kompliziert sind. Und das war eben ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe es als Grundbaustein fürs Alter, aber für alles bis dahin, wenn ich vielleicht mit 40, 50 sagen möchte, okay, ich möchte jetzt erstmal 5 Jahre nicht arbeiten oder weniger oder was anderes, dass ich dann einfach ganz flexibel an solche Auszahlungen von persönlichen ETFs rankomme. Und genau, es war wirklich die Kombination aus Flexibilität, geringen Kosten und ich habe einfach ganz viel Spaß daran.
Cool. Also mir macht es auch ganz viel Freude, mein Depot zu strukturieren, ja. Auf meine Aktien-Watchlist, meine Aktien-Shopping-List zu gucken, welche Aktie ich denn jetzt als nächstes mal wieder kaufe oder einen neuen Sparplan draufsetze, wenn mal wieder ein bisschen Geld noch dazu kommt im Monat, dass ich sage, Mensch, da kann man doch nochmal die Sparplanraten erhöhen. Und kann ich total nachvollziehen, die Freude, die du da hast.
Ja. Genau das. Ja, genau die Punkte.
Wie hast du dich da dann ja rangewagt mit dem Investieren? Also von Depoteröffnung über Auswahl dann auch der richtigen ETFs. Wie bist du da vorgegangen?
Also ich würde sagen, ich habe mich relativ lange gar nicht getraut, ein Depot zu eröffnen, weil ich ganz lange das Gefühl hatte, ich weiß noch nicht genug, was im Nachhinein gesehen auch völlig überflüssig war, weil man doch schon viel früher starten kann mit beispielsweise Sparplänen, bevor man so seine finale Strategie gefunden hat. Aber genau, irgendwann habe ich mich dann doch getraut, das erste Depot zu eröffnen und habe da dann mit verschiedenen Branchen-ETFs angefangen, weil ich irgendwie da schon so das Bedürfnis hatte, so ein Standard MSCI World ETF, das hat mir irgendwie nicht gereicht und ich möchte noch andere Branchen dazu. Und das war dann so die ersten Wochen der Ansatz. Und dann habe ich eben parallel immer weiter gelernt, mich auch angefangen mit Einzelaktien zu beschäftigen und habe dann irgendwann gemerkt, okay, so Branchen-ETFs und irgendwie, ich möchte zu viel daran ändern und habe das dann relativ schnell einfach wieder umgeworfen und gesagt, ich habe einmal wirklich die ganzen Standard-ETFs mit All World, und also World ETF und Emerging Markets und dann möchte ich selber mir ein Depot zusammenbauen und habe tatsächlich, um diese Trennung für mich selber einfacher zu machen, noch ein zweites Depot eröffnet, um dort dann quasi meine Einzelaktien zu kaufen. Und das ist so ein bisschen der Split, den ich bis heute beibehalten habe, dass ich mich in meinem Einzelaktiendepot komplett austoben kann mit Personalisieren und eigenen Entscheidungen treffen und gewichten, wie ich das möchte und einmal nochmal das andere Basisinvestment quasi mit ETFs.
Das heißt, du hast dann Sparpläne zum einen eben so als, wie du gerade sagtest, Basisinvestment laufen und dann tobst du dich in deinem Depot aus. Genau. Wie oft tobst du dich da aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also ich habe quasi die Sparpläne monatlich und dann habe ich einen Dauerauftrag auf mein Depot ebenfalls monatlich. Und es ist so, dass ich pro Monat, also auch maximal 2, 3 Käufe tätige. Also es ist irgendwann realistisch gesehen lohnt es sich auch nicht für jetzt einige 100 Euro das in 10 Aktien aufzuteilen als Einzelkauf. Das kann man vielleicht mit Sparplänen machen, aber ja, also deswegen ist es der Fall, dass ich sage, okay, so ein bis zwei neue Aktien, je nachdem, ob gerade was interessant ist, aber ja, primär auch erstmal noch Positionen aufbauen. Also die Anzahl der Käufe hält sich in Grenzen pro Monat. Mit höherer Anlagesumme wird das dann hoffentlich auch steigen. Genau.
Und du sagtest gerade, je nachdem, ja, welche Aktien gerade interessant sind, wie findest du interessante Aktien für dich?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist so ein bisschen die Kombination aus immer noch Branchen-ETFs, dass ich mir anschaue, welche Branchen finde ich interessant oder zukunftsträchtig, um dann zu schauen, was sind jetzt beispielsweise die Top 5 Aktien dort, die ich mir dann anschauen kann. Oder auch immer noch weiterhin Social Media, also dass ich auf YouTube oder Instagram einfach quasi meine Infoquellen habe, wo ich immer mal wieder sehe, wenn jemand neue Unternehmen vorstellt oder einen Vergleich von verschiedenen Unternehmen bringt oder Depotvorstellungen. Das sind alles Dinge, die ich mir sehr gerne anschaue. Und dann natürlich, wenn Aktien jetzt irgendwo in jedem zweiten Depot enthalten sind, dann spricht das erstmal dafür, dass man sich mal anschauen kann. Natürlich zum nicht blind nachkaufen, das ist hoffentlich den meisten bereits klar. Aber genau, das sind viele Anhaltspunkte, wo ich dann anfange, selber nochmal weiter zu recherchieren. Passt das in mein Depot? Passt es zu meinen anderen Unternehmen? Und möchte ich in das Unternehmen ebenfalls investieren?
Ja, da hast du jetzt einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, so ja, den Punkt der Anlagestrategie. Wann passt ein Unternehmen so in dein Depot rein? Was für Kriterien muss das erfüllen?
Also ich habe einmal quasi im Vergleich zu meinem Depot so ein bisschen den Split zwischen Dividenden und Wachstumstiteln, was ja auch in manchen Kreisen sehr kontrovers diskutiert wird, ob man im jungen Alter denn nicht einfach nur auf Wachstum setzen sollte oder ob man in jedem Alter auf Dividenden setzen sollte. Aber dadurch, dass ich kein Fan von solchen absoluten Aussagen bin, habe ich eben bei mir genau diesen Split, dass ich ganz grob die Hälfte in Wachstum und grob die Hälfte in Dividenden stecke. Das kann immer so ein bisschen hin und her schwanken. Aber das ist quasi ein Punkt, wo es eben darauf ankommt, wenn ich jetzt die letzten 5 neuen Investitionen in Wachstumstitel gesteckt habe, dass dann der nächste vielleicht nicht noch ein Wachstumstitel ist. Das ist ein Faktor. Und ebenfalls mit verschiedenen Risikokategorien. Also gerade wenn ich jetzt schon 3, 4 relativ kleine risikoreiche Unternehmen im Depot habe, dann werden die nächsten 3 nicht auch nochmal super risikoreich, sondern ein bisschen solider, ein bisschen langfristiger. Und für das Unternehmen selbst sind mir ein paar Punkte ganz grundsätzlich wichtig, dass es zum einen zukunftsorientiert von Branchen und Bereichen her ist. Also ja, auch so ein bisschen ideell motiviert. Es sollte nachhaltig sein, dass beispielsweise Dinge wie Öl und Tabak sind jetzt alles Punkte, wo ich persönlich für mein moralisches Empfinden sage, darin möchte ich nicht investieren. Das heißt, das sind schon mal quasi K.O.-Kriterien. Und dann geht es eben darum, wie ist so die Unternehmensstruktur aufgebaut, wie liefen die letzten Jahre, was für Pläne sind für die nächsten Jahre gemacht, sind irgendwelche Aufkäufe, Vergrößerungen, neue Branchen geben. Ist das Unternehmen selbst schon diversifiziert in unterschiedliche Produkte? Das sind dann alles Punkte, die da mit reinzielen. Auch so Dinge wie Verschuldungsgrade etc. Aber genau. Das sind so ein paar grobe Anhaltspunkte, so die ersten wichtigsten.
Ja, super spannend. Was sind da so für Branchen in deinem Fokus, wo du sagst, das sind ja deine Zukunftsbranchen?
Also es ist zum einen eben auch wieder mit dem moralischen und ideellen Faktor dazu. Regenerative Energien ist ein Faktor, den ich sehr wichtig finde und wo ich auch denke, dass es dort in Zukunft einfach mehr gibt. Denn es werden mehr Menschen und es wird einfach immer Bedarf an Energie und hoffentlich, ich hoffe es sehr, auch noch mehr regenerativen Energien geben. Und dahingehend gehen dann auch so Dinge wie Elektromobilität oder Wasserstoff für Mobilität Hand in Hand damit. Gleichzeitig sind es aber auch so ganz Basisbranchen wie Konsumgüter und Nahrungsmittel, die ja immer gebraucht werden und die bei wachsender Population auch einfach mehr gebraucht werden. Das heißt, das sind einfach so ein paar ganz grundlegende Beispiele für Branchen, die ich interessant finde. Und natürlich sind Dinge wie IT und Industrie 4.0 etc. auch spannend. Da gibt es aber schon wahnsinnig viel und teilweise oder was heißt sehr überbewertet, teilweise überbewertete Unternehmen. Deswegen bin ich da eher vorsichtig, in dem Sektor alles in Betracht zu ziehen.
Ja, ich finde es super spannend, dass du auch so den Fokus auf verschiedene Branchen setzt. Ich mache das tatsächlich auch. Also ich habe anstatt den MSCI World General, habe ich einen MSCI World, der auf so den Technologiesektor geht. Und dann teile, also ich neben dann nochmal wiederum so länderspezifische ETFs auch. Also versuch selbst nochmal Schwerpunkte auf einzelne Länder zu setzen, weil ja, ich finde auch irgendwo so Basisanlage schön und gut, aber ich beschäftige mich wie du ja auch super gerne mit den ganzen Sachen, mit fundamentalen Analysen von Unternehmen, mit Geschäftsmodellen und so. Mhm. Und ja, da ist es mir auch zu langweilig, einfach nur so den Klassiker-ETF laufen zu lassen. Ja,
das ja. Kenne ich sehr gut. Gerade auch mit verschiedenen Ländern, das ist auch was, was ich total spannend finde, dass man jetzt nicht beispielsweise nur amerikanische Aktien im Depot hat oder nur deutsche Aktien, weil man nur deutsche Aktien haben möchte. Das sind auch ganz, ganz wichtige Punkte. Das geht mir ganz genauso.
Ja, es ist ja so ein ja, Fehler, den man häufig am Anfang macht, dass man ja in seinem eigenen Markt irgendwie nur investiert. Ich habe auch damals, mein erster ETF war ein ETF auf den DAX. Weil man ja so denkt, ja Mensch, deutsche Unternehmen und so. Und tatsächlich auch am Anfang überwiegend deutsche Titel oder europäische gekauft. Und dass ich jetzt verstärkt so in ja auch amerikanische Einzelaktien gehe, das ist tatsächlich auch erst so seit ja, Mitte letzten Jahres so. Ich habe Mitte letzten Jahres wieder angefangen, jetzt einen langfristigen Portfolioaufbau zu machen. Ich musste mein Depot immer mal wieder in den Endsparprozess packen, weil ich mein Masterstudium und mein Auslandsjahr in Australien habe davon. Genau, aber jetzt habe ich eben dann letztes Jahr gesagt, so, alles, was jetzt ins Depot reinläuft, das bleibt da auch für immer drin, das wird da nicht wieder rausgeholt.
Ja, das klingt sehr gut.
Ja, habe da dann auch nochmal tatsächlich den Fokus eben auch stärker auf, ja, amerikanische Unternehmen gelegt, weil wenn wir uns ja auch so diese Qualitätsaktien anschauen, gerade da finden wir auch sehr viele Titel ja, qualitativ hochwertiger Unternehmen, die dann auch eben Dividendentitel sind und ja, schon viele Jahre Dividenden auszahlen, immer erhöht haben und so.
Und vor allem ja auch Dinge, die man im Alltag ganz viel sieht. Also wenn man sich überlegt, mit welchen Produkten man im Alltag konfrontiert ist, das sind ganz, ganz viele, genau diese typischen großen amerikanischen Unternehmen. Gerade auch so im Konsum mit irgendwie Starbucks und McDonald's und was nicht alles. Das sind alles genau die Unternehmen. Und das ist ja auch ein sehr eindeutiges Zeichen, dass es doch verbreitet ist und vermutlich noch eine Weile bestehen bleiben wird.
Absolut. Welche Fehler hast du gemacht? Also gibt es Dinge, die du jetzt mit dem Wissen, das du dir jetzt ja, in den letzten 2 Jahren aufgebaut hast in dem Bereich, die du anders machen würdest?
Ich glaube, ein großer Fehler war, dass ich zu viel auf Leute gehört habe, die einen anderen Lebensweg gehen als ich. Also beispielsweise, bevor ich jetzt angefangen habe mit Investieren, dass ich viel auf Leute gehört habe, die selber nicht in Aktien investieren, und ich habe mich dort dann sehr beeinflussen lassen, dass Aktien ja böse sind und negativ und das ist alles gefährlich. Und das sind Punkte, wo ich mittlerweile viel mehr hinterfrage, wer sind meine Vorbilder und welche Personen leben denn das Leben, was ich mir erarbeiten möchte, und dass ich mich dann eher an solchen Vorbildern orientiere. Der zweite Punkt ist ein bisschen, dass ich gerade ganz am Anfang sehr, ich würde fast sagen, hektisch war, wo es darum ging, welche Branchen und irgendwie alles mal ausprobieren, wo ich mittlerweile, würde ich sagen, doch schon deutlich entspannter geworden bin, dass wenn ich die Aktie jetzt diesen Monat nicht kaufe und nächsten Monat nicht, dann halt in 3 Monaten. Und wenn sie dann 10% höher steht, ist das schade, aber kein Weltuntergang. Und das sind so ein paar Punkte, dass man sich einfach auch Zeit lassen kann damit, weil klar, die Kurse steigen aktuell in manchen Bereichen ganz drastisch, während man kein Geld frei hat zum Investieren, dann macht es keinen Sinn, das Monatsgehalt direkt aufs Depot zu schieben, um es dann hinterher wieder zurückholen zu müssen. Und das waren so ein paar Punkte, dass man das Ganze ja realistisch entspannt sehen kann. Und ich glaube, der dritte Punkt war, was sich so ein bisschen wiederholt, auf wen man hört und auf wen man nicht hört. So ging es mir bei meiner Immobilie auch, dass ich teilweise dann auf Leute fast gehört hätte, die ganz anders selber agieren, die selber noch nie eine Immobilie vermietet haben, aber mir erzählen wollten, dass das einen ja in Ruin treibt. Und das ist ein Punkt, wo ich dann zum Glück früh genug gemerkt habe, dass das nicht die richtigen Vorbilder für Immobilieninvestments sind. Und das waren, glaube ich, die größten Learnings, die ich hatte.
Finde ich super spannend. Das Gleiche habe ich auch mit meiner Selbstständigkeit erlebt.
Das glaube
Dass
ich.
jeder Juhu gefunden hat aus meinem Umfeld, als ich
Ja.
gesagt habe, so, ich mache mich jetzt selbstständig.
Ja.
Und dass das am Anfang dann auch gar nicht so einfach ist, sich dann da von den Meinungen zu lösen, diese Meinung auch
Ja.
zu verstehen, einordnen zu können und genau wie du eben gerade auch beschrieben hast, dass diese Menschen einfach eine ganz andere Komfortzone haben, für sich ein ganz
Genau.
anderes Leben leben, einen anderen Lifestyle haben und einfach ja anders handeln, aus anderen Motivationen auch heraus. Und dass das dann vielleicht nicht unbedingt die besten Ratgeber sind bei solchen Themen, ne? Weil die da auch einfach gar keine Erfahrung haben. Natürlich ist das für die dann alles neu, man kennt es nicht und alles, was grundsätzlich neu ist und man nicht kennt, ist böse.
Ja, das ist erstmal gruselig und man versteht es nicht, dann kann es nicht gut sein.
Ja, wie hast du dich davon dann gelöst? Wie ist dir das so gelungen, dass du gesagt hast, okay, ich ja, habe das jetzt für mich eben festgestellt, dass die einfach da anders drüber denken, aber ich mache das jetzt trotzdem.
Es war tatsächlich ein sehr schwieriger Weg, vor allem, weil ich mich so ein bisschen von dem Gedanken lösen musste, nur weil ich jemanden gerne mag, heißt es nicht, dass er den besten Ratschlag für mich hat. Das war tatsächlich einfach ein langer Prozess aus einer Kombination zwischen, ich suche mir neue Vorbilder, also quasi, ich muss mich nicht von Beziehungen lösen, sondern ich suche mir einfach neue Vorbilder und ganz viel Wissen aneignen. Also wenn ich quasi wirklich rational davon überzeugt bin, dass das, was ich gerade machen möchte, das Richtige für mich ist, dass ich mich dann nicht von den Emotionen von anderen Leuten leiten lasse. Und ein wichtiger Punkt war noch, dass mein Partner zum Glück da immer hinter mir stand und mich ermutigt hat, dass ich quasi auf mein Wissen hören soll und dass ich mich nicht einschüchtern lassen soll. Das war auf jeden Fall nochmal sehr, sehr hilfreich, dass man einfach eine Person hat, die einem so ein bisschen Mut zuspricht und sagt so, du weißt, was das Richtige für dich ist, trau dich. Das war, glaube ich, die Kombination, die mir letztendlich dann geholfen hat. Dass man manchmal einfach noch extern so einen Schubs braucht, so, du machst das Richtige, trau dich, es ist alles in Ordnung. Und dann,
Ja.
damit hat es dann doch sehr gut funktioniert.
Super. Investiert dein Freund auch selbst?
Ja, investiert auch selber.
Tauscht ihr euch da auch über eure Investments aus regelmäßig?
Ja, schon immer wieder. Also nicht so intensiv, wie ich jetzt mit manch anderen mich austausche, aber wir sprechen schon regelmäßig darüber. Gerade wenn man jetzt irgendwie ein neues, tolles Erfolgserlebnis hatte oder gerade eine Entscheidung trifft, ob man jetzt teilweise Gewinne realisiert oder nicht, da tauschen wir uns dann auf jeden Fall aus und ja, hören einfach mal noch eine andere Meinung. Oder wenn man ein neues, spannendes Unternehmen gefunden hat, dann sprechen wir da auch drüber. Und das ist immer total spannend, weil wir unterschiedliche Sektoren interessant finden. Also er ist beispielsweise auch so ein bisschen im Gaming-Sektor sehr, sehr, sehr stark und weiß darüber sehr viel. Und das ist dann einfach total spannend in dem Bereich, wo ich mich unternehmensmäßig weniger auskenne, einfach nochmal ein paar Meinungen zu bekommen.
Das ist auf jeden Fall mega gut, wenn der Partner eben ja auch dort am Investieren ist und man sich dann darüber austauschen kann und man sich mit unterschiedlichen Branchen, Unternehmen, Ländern auseinandersetzt und da nochmal so den ein oder anderen Impuls dann so
Genau.
bekommt aus seinem nahen Umfeld. Sehr
Genau.
cool, ja. Jetzt hast du ja auch gerade schon dein Immobilieninvestment angesprochen, dass es da auch Hürden zu nehmen gab am Anfang.
Ja.
Wie war der Prozess für dich, ja, vom Immobilienkredit und das Ganze dann eben auch, ja, fremd zu finanzieren, unterzuvermieten?
Es war super spannend. Also, das war wirklich ein total spannendes Erlebnis, so diese ganzen Schritte einmal durchzugehen, weil ich davor ja auch keine Ahnung hatte, was alles notwendig ist. Also ich wusste, dass Makler und Notar, also Notar involviert ist, aber welche Schritte alle notwendig sind und was ich alles machen muss, davon hatte ich absolut keine Ahnung. Da war ich dann aber auch wieder sehr positiv überrascht. Man muss die Ahnung auch vorher nicht haben. Es sind quasi alles Schritte, wo Leute um einen rum sind, die wissen, wie das läuft und wo man all die Informationen bekommen kann, was man machen muss und wann man wo auftauchen muss. Deswegen, das war ein sehr spannender Lernprozess. Und es war tatsächlich auch ein relativ langer Suchprozess für die Wohnung, die ich jetzt gekauft habe, weil gerade eben akzeptable Mietrenditen sind besonders jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet einfach schwer zu finden. Und dann war es einfach ein bisschen Zufall und Glück, dass ich eine Wohnung gefunden habe, wo eben dieses Verhältnis doch gut war, die jetzt noch relativ neu ist, wo kein Renovierungsstau ist, etc. Und genau, und dann auch die Finanzierung bei der Bank war total spannend, weil ich eben bei Kreditvermittlern angefragt habe, bei meiner Hausbank, und da einfach mit dem Wissen aufzutreten, so ich kaufe jetzt eine Wohnung, war für mich ganz lange einfach undenkbar, weil ich mir immer noch häufig gesagt habe, so ich bin doch eigentlich zu jung, ich kann doch jetzt nicht als Vermieterin auftreten, aber es geht und es funktioniert wunderbar und man wird auch ernst genommen mit so einem Vorhaben. Und das war sehr, sehr schön für mich zu sehen, dass ich das kann und dass es funktioniert. Und ja, es ist eines der Dinge dieses Jahr, auf die ich besonders stolz bin, dass ich diesen Weg doch gegangen bin mit der Fremdfinanzierung und dass das alles funktioniert hat. Auch jetzt das Vermieten. Es sind immer noch ganz viele Dinge, die ich lerne, wie Nebenkostenabrechnung gemacht werden, was meine Pflichten als Vermieterin sind und was auch Pflichten des Mieters dann selbst sind. Das sind alles Dinge, die jetzt so ein bisschen Learning by Doing auch wieder viel über, es gibt ja auch wieder etliche Foren für Vermieter. Es gibt so viel Wissen da, was man nicht vorher haben muss, sondern was man sich dann aneignen kann, wenn man es braucht.
Sind das für Foren, in denen du dich da informiert hast? Oder immer noch dich informierst, wenn da neue Fragestellungen auftreten?
Genau, ich glaube, das ist auch einfach, ich glaube, es heißt Vermieterforum oder so ähnlich. Also ich bin sehr gerne in Foren unterwegs und dort ist wirklich eine sehr, sehr rege Austauschkultur für auch solche, in Anführungszeichen, einfachen Fragen für Neuvermieter. Und genau, dort suche ich dann nach meiner Frage oder nach dem Bereich und habe bis jetzt alle guten Infos dort bekommen, beziehungsweise eben auch in meinem, ja, weiteren Bekanntenkreis sind jetzt eben auch mittlerweile ein paar weitere Vermieter und Vermieterinnen, wo ich mich dann mittlerweile auch dort in Person quasi austauschen kann. Und das sind so zwei Punkte, wo ich aktuell meine Informationen herbekomme.
Ja, war das von Anfang an für dich klar, dass du die Immobilie vermieten würdest, oder war es auch mal eine Option, dass du selbst einziehst?
Bei der Immobilie war es von Anfang an klar, dass ich sie vermieten möchte. Ich wohne jetzt hier in einer Mietwohnung, mit der ich aktuell sehr, sehr zufrieden bin. Und deswegen ist ja aktuell keine Notwendigkeit für eine selbstbewohnte Immobilie, da ich da in den nächsten Jahren erstmal noch genug Flexibilität beibehalten möchte, auch einfach kurzfristig umziehen zu können, ohne jetzt vielleicht einen anderen Mieter für die eigentlich eigene Wohnung zu finden. Und dadurch, dass die Immobilie mit dem Hintergrund wirklich für primär Vermögensaufbau gekauft worden ist, war das von Anfang an klar zur Vermietung. Wobei ich es auch in Zukunft nicht ausschließen würde, vielleicht auch eine Wohnung zum Selbstnutzen zu kaufen, die dann irgendwann vermietet wird oder irgendwann wieder verkauft wird. Das würde ich nicht grundlegend ausschließen, aber in meiner aktuellen Situation gibt es dafür keinen Bedarf.
Interessant. Also auch ein, ja, Vermögensobjekt dann eben gleich, genau, von vorne.
Genau.
Ja, den Grundsatz von Rich Dad Poor Dad ja eingehalten, eben Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu unterscheiden. Sehr,
genau,
gut.
Genau. Das finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Und das hat vielleicht auch so ein bisschen dazu geführt, dass ich so dieses Wort Investition nochmal ganz neu sehe. Also ich kenne das so von früher, wenn irgendjemand gesagt hat, so ja, ich kaufe mir jetzt zum Beispiel gute Winterschuhe und ich investiere jetzt in gute Winterschuhe. Das ist eigentlich keine Investition. Es ist eine hochwertige Ausgabe für Konsumprodukte, die hoffentlich länger halten, als wenn man es anders machen würde. Aber das fand ich ganz spannend, wenn man so ein bisschen die Begriffe richtig nutzt, dass dann manche Aussprüche fast schon ironisch werden. Das finde ich ganz spannend.
Ja, total. Wie würdest du eine Investition definieren? Eine echte Investition?
Eine echte Investition ist auf jeden Fall der Part, dass sie das Ziel hat, das Vermögen zu erhöhen, beziehungsweise den Wert zu erhöhen. Also wenn ich beispielsweise 10.000 Euro investiere, dann ist die Intention, daraus 11, 12, 20.000 Euro zu machen und nicht einen sinkenden Wert. Das wäre so meine persönliche Definition quasi. Natürlich, ja, ist das mit Risiko verbunden und es kann sinken, aber die Intention ist, dass der Wert wächst und ich quasi keinen anderen persönlichen Vorteil davon habe.
Nee, das stimmt. Wir leben ja in dieser Konsumgesellschaft, wo ja leider viel zu viel Geld in den Konsum fließt und zu wenig in die Investitionen bei vielen.
Ja, das stimmt. Da hatte ich heute auch ein sehr spannendes Gespräch, dass ich auch selber jetzt nicht total frugal lebe, sondern schon auch gern konsumiere. Und dass ich da mich selber auch einfach regelmäßig hinterfrage, wie viel Konsum bringt mir wirklich Freude und Mehrwert und wie viel ist das, das Füllen eines Bedürfnisses, was eigentlich nicht mit Geld gefüllt werden kann. Und das sind Fragen, die ich mich auch jetzt immer mehr einfach frage, wie viel Konsum brauche ich und wie viel möchte ich und ja, wo ist die Kosten-Nutzen-Rechnung quasi optimierend?
Wie sieht es dann bei dir in der Praxis aus? Also wie, ja, kommst du dann dazu, eben was dir jetzt welchen Wert wert ist oder was es eben auch nicht wert ist, wo einfach ja, der Konsum überflüssig ist dann an der Stelle auch?
Also ich tracke meine Ausgaben wirklich centgenau und habe mir auch so Monatsbudgets gesetzt, was ich alles in der App zusammen mache, weil ich das ja einfach übersichtlich auf dem Handy haben möchte und immer dabei, auch wenn man irgendwo mal nach dem Lockdown irgendwann essen gehen kann, etc., dass man das direkt alles eintragen kann.
Ja, welche App nutzt du da?
Das heißt, you need a budget, also YNAB. Und das finde ich ja vom Look and Feel wirklich optimal gelöst. Und da ist es eben so, dass ich am Anfang des Monats, eben wenn das Gehalt dann da ist, quasi für den kommenden Monat mir Budgets setze. So ein bisschen aus Erfahrungswerten, wenn ich weiß, ob jetzt irgendwie mehr Geburtstage anstehen, etc., passe ich das alles demnach an. Und es sollte, also ich habe mir quasi selber Ziele gesetzt, wie viel jeden Monat investiert werden sollte. Und dann schiebe ich quasi so lange meine Budgets hin und her, bis es passt. Und wenn ich dann im Laufe des Monats irgendwie sehe, okay, jetzt die eine Kategorie Essen gehen beispielsweise, wird jetzt überzogen, dann muss ich halt aus irgendeiner anderen Kategorie das Geld wieder rausnehmen, weil für mich quasi nicht in Frage kommt, die Investitionen zu verringern. Und so ist quasi für mich selber immer dieses Gedankenspiel, okay, wenn ich hier konsumieren möchte, in welchem anderen Konsumfeld schränke ich mich dann ein? Und das hilft eigentlich ganz gut, um das so ein bisschen, ja, zu überdenken und sich selber zu hinterfragen. Und gleichzeitig gibt es jede Woche, eigentlich jeden Tag, so viele coole und neue Investitionsmöglichkeiten, wo ich ja eigentlich fast täglich die Motivation habe, ich möchte irgendwie irgendwo Geld frei machen zum Investieren, dass ich da dann auch meine Budgets auch im Laufe des Monats immer mal wieder überdenke, ob vielleicht doch mal noch mal ein bisschen was ins Depot wandern kann. Und genau, so ist das eigentlich ein ständiges Anfassen und Balancieren zwischen Wünschen und Bedürfnissen.
Klingt cool, das System, was du dir da selbst aufgesetzt hast.
Ja.
Finde ich eine gute Idee zu sagen, also dass man auf jeden Fall schon mal nicht an die Investitionsbudgets rangeht. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass man eben da wirklich die Sparrate, die Investitionsrate festlegt und dann die wird auch nur erhöht, also die wird nicht
Genau,
reduziert.
genau.
Das zielt ja absolut eben auf das Ziel, dann eben ja, die finanzielle Freiheit zu erreichen ab. Und dass man eben, wenn man jetzt ja in den verschiedenen Konsumbereichen, wie du es da gerade genannt hast, eben mal in einem über die Stränge schlägt, dass man das eben von einem anderen Bereich dann wegnehmen muss. Also das finde ich
Genau.
echt ganz cool.
Bin ich auch sehr, sehr zufrieden damit. Also.
Ich habe zum Ende immer drei Fragen, die ich all meinen Interviewgästen stelle, auf die du auch knackig und kurz antworten darfst.
Gerne, gerne.
Geld ist für dich was?
Freiheit und die Möglichkeit, sich Wünsche zu erfüllen.
Reich sein bedeutet für dich.
Dass Geld kein Problem im Leben darstellt und dass man sich alle seine Bedürfnisse erfüllen kann, ohne darüber nachzudenken, ob ich dafür genug Geld habe.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich.
Mir ganz viele Wünsche erfüllen. Und ich glaube, ich würde mir neue Herzensprojekte suchen. Also mich für Dinge einsetzen, die ich mache, weil ich davon überzeugt bin, weil ich sie wichtig finde und ja, weil ich irgendeinen bleibenden Eindruck auf dieser Welt hinterlassen möchte.
Das klingt ganz, ganz wunderbar. Was wäre da so das erste Herzensprojekt, was dir in den Kopf kommt?
Also ein Thema, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, ist eben Feminismus, Gleichberechtigung, aber auch Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und das wären zwei Bereiche, in denen ich dann jeweils schauen würde, wie ich mit Zeit und Geld quasi die Welt zu einem besseren Ort machen kann. Es klingt sehr kitschig, aber es sind wirklich Dinge, ich möchte gerade für Frauen und für Gleichberechtigung einfach ja ein Zeichen setzen und dafür kämpfen. Und das Gleiche gilt für Klimaschutz, weil wir aktuell unsere Erde einfach ein bisschen kaputt machen. Und da ist es einfach wichtig, dass man aktiv etwas dagegen tun muss. Und ja, mit Geld und Zeit kann man dort viel erreichen. Deswegen würde ich mich dort viel, viel mehr dafür einsetzen, als ich es jetzt schon tue.
Ja, nee, also klingt mega, mega schön und ich denke, du bist auf einem richtig guten Weg, weil sobald ja die finanzielle Freiheit erreicht ist, hat man dann ja eben auch zum einen die finanziellen Mittel, aber eben auch die Zeit, um sich eben genau solchen Dingen verstärkt ja, zuzuwenden. Und das höre ich ganz oft bei dieser letzten Frage, dass viele dort eben auch mehr solchen sozialen Projekten nachgehen wollen würden. Insofern hoffe ich, dass finanzielle Bildung noch viel mehr in die Menschheit getrieben wird, damit alle Menschen ihre Herzensprojekte umsetzen können.
Das ist wunderschön, das hoffe ich auch. Und dafür setzen wir uns ja ein.
Genau. Ja, liebe Melanie, wir sind am Ende angekommen. Ich danke dir, dass du heute zu Gast bei mir im Sparhelden-Podcast warst.
Vielen, vielen Dank. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht und ganz liebe Grüße an alle.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Spürst du auch schon die Vorfreude darauf, dein Vermögen wachsen zu sehen? Wie du ja weißt, brenne ich für die Themen Finanz- und Geldanlage und hoffe, dass ich dich positiv mit meiner Begeisterung anstecken konnte. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, für deine Lebensziele und Pläne zu sparen und Vermögen aufzubauen, möchte ich dich herzlich einladen, den Sparhelden-Podcast zu abonnieren. Denn auch in der nächsten Folge erhältst du wieder wertvolle Tipps und Erfahrungen von mir und anderen Investoren, die dir dabei helfen, deinen individuellen Sparstil zu finden und deinen Sparzielen näher zu kommen. Lass mir auch gerne auf Instagram einen Kommentar da, welche Aha-Momente du heute für dich mitgenommen hast, oder schreib mir eine Nachricht an hello@sparhelden.de, wenn du Fragen an mich hast. Vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst und Zeit in deine finanzielle Bildung investiert hast. Ich wünsche dir ganz viel Begeisterung beim Sparen. Bis bald, deine Sparheldin.